Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 195. Folge des Nordsee-Podcasts aus aktuellem Anlass. Zwei Folgen in einer Woche gibt's eigentlich nie. Aber heute hat sich spontan ein Interview ergeben, das so aktuell ist, dass ich es direkt veröffentliche. Es geht um den Leuchtturm Roter Sand, das Wahrzeichen in der deutschen Bucht, das bekannteste Seezeichen an Deutschlands Nordseeküste. Es steht unter Denkmalschutz. Zuständig dafür ist die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und wir haben ja schon hier eine Folge im Podcast, in der Steffen Skudelny, der Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, uns alle im letzten Jahr über den Zustand des Leuchtturms Roter Sand informiert hat und darüber, dass der Leuchtturm sich in einem absolut unsicheren Zustand befindet, weil die Gründung und der Schacht, also der rot-weiße Turm, nicht mehr miteinander verbunden sind und es eine Frage der Zeit ist, wie lange dieser Leuchtturm da draußen noch stehen kann und dass es deshalb Pläne gibt, den Leuchtturm an Land zu holen. Das war letztes Jahr im Mai und seitdem wird nach einem geeigneten Platz an Land gesucht, wo der Leuchtturm gut stehen kann, wo Besucher ihn entdecken können und dafür gibt es einige Kriterien. In den vergangenen Jahren fanden die Veranstaltungen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zum Leuchtturm Roter Sand immer online statt. Für gestern Abend hatte die Deutsche Stiftung nach Bremerhaven eingeladen, um über den aktuellen Stand zu informieren. Ich hatte andere Termine und konnte leider so kurzfristig nicht nach Bremerhaven hinfahren. Aber ich habe angefragt, ob wir heute ein Interview mit Steffen Skudelny kriegen. Er befindet sich gerade auf dem Weg von Bremerhaven zu einem nächsten Termin nach Dresden, ist aber gerade rechts rangefahren auf einen Parkplatz, hat mich angerufen und hat mir ein Interview gegeben und hat von gestern Abend und vom aktuellen Stand erzählt. Moin, Herr Skudelny. Sie sind auf dem Rückweg vor Bremerhaven und sind rechts rangefahren auf einen Parkplatz, weil Sie Zeit haben für ein Interview mit dem Nordsee-Podcast.
So ist es. Moin.
Sie kommen direkt von einer Veranstaltung, bei der es gestern Abend um die Zukunft des Leuchtturms Roter Sand geht. Zunächst mal, bevor wir auf die Veranstaltung zu sprechen kommen, wie geht's dem Leuchtturm aktuell?
Ja, ich würde mal sagen, es geht ihm labil gleichgewichtig. Es ist im Moment seit längerer Zeit ziemlich schwierig, die nötigen Wartungs- und Pflegemaßnahmen durchzuführen. Das hat im letzten Jahr mit einem Kurzprogramm aber geklappt. Und jetzt warten wir wieder auf bessere Witterung, um die Maßnahmen fortzusetzen.
Im letzten Jahr haben Sie dem Nordsee-Podcast ein Interview gegeben. Da stand im Grunde fest, der Leuchtturm kann da draußen nicht bleiben, sondern er soll an Land geholt werden, weil es einfach gar keine Verbindung mehr zwischen der Gründung und dem Turm gibt und das Denkmal da draußen nicht erhalten werden kann, eben auch wegen dieser schwierigen Bedingungen, ihn überhaupt zu erreichen. Dann haben Sie sich auf die Suche begeben, dann konnten sich Orte bewerben, weil ein schönes Grundstück an Land gefunden werden sollte in der Nähe der Nordsee als neue Heimat des Leuchtturms. Was ist dann passiert und konnten Sie jetzt gestern Abend schon einen neuen Standort bekannt geben?
Tatsächlich gab es diverse Anfragen und Vorschläge und wir haben diese mit Informationen ausgestattet, welche Anforderungen der Standort hat. Und gebeten, dass man uns diese Fragen, die sich dann auf technische Bedingungen, auf denkmalpflegerische Aspekte, auf baupraktische Aspekte und auch natürlich auf die Frage der Andienbarkeit, also der Möglichkeit, den Leuchtturm dort überhaupt mit einem Richterschiff anzudienen, bezogen haben. Und wir haben tatsächlich nur relativ wenig Antworten bekommen, weil man anhand der Fragen dann wohl schon an manchen Standorten merkte, das funktioniert nicht. Mhm. Und die Standorte variieren zwischen fast innerstädtischen Lagen in Bremerhaven bis hin zu Lagen hinterm Deich, aber im Umkreis von 20, 30 Kilometer von Bremerhaven, bis hin zu Wangerog, wo auch die Idee war, dass man ihn vielleicht positionieren könnte.
Was für Kriterien gibt es denn? Weil welche Liste schicken Sie den potenziellen Bewerbern zu?
Genau, ich glaube, das ist eine gute Grundlage, um sich eine Vorstellung zu machen. In der Liste steht also erstmal, was muss der Ort denkmalpflegerisch können? Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass es zumindest eine Ansicht geben muss, die ermöglicht, den Zusammenhang Turm und Wasser nachzuvollziehen. Also, dass dort keine anderen Bauten im Weg stehen. Das bedeutet ja, er muss nah am Wasser sein und es darf keine Bebauung zwischen dem Turm und dem Wasser sich befinden. Mhm. Wir müssen akzeptieren, weil wir ein ausweisbares, also ein übertragbares Grundstück benötigen, dass es nicht mehr mitten im Wasser sein kann. Also es muss irgendeine kleine Insel oder ein wie auch immer gearteter, sehr wassernaher Standort sein. Dann gibt es als zweites, also das ist der denkmalpflegerische Hauptaspekt, als zweites gibt es die Herausforderung des Transportes dorthin. Die muss möglich sein. Also das heißt, in der Nähe des Standorts muss die Wassertiefe noch recht gut sein, so dass man das Errichterschiff bis nah ran bekommt und dann den Turm eben mit anderen Systemen an seinen zukünftigen Standort bringt.
Der wird mit einem Errichterschiff transportiert werden. Das sind diese großen Errichterschiffe, mit denen auch Offshore-Windkraftanlagen aufgebaut werden.
Ganz genau, das ist so, weil wir wollen den Leuchtturm möglichst in großem Sachzusammenhang, also materiell nicht stark trennen, sondern wir wollen den ganzen Schaft in einem transportieren. Und das sind, selbst wenn man das im Keller oder im Sockelgeschoss befindliche Mauerwerk zwischen den Turmebenen herausnehmen würde, immer noch über 220 Tonnen. Das sind also gigantische Gewichte, die da transportiert werden. Wenn man das Mauerwerk drin lässt, sind es sogar deutlich über 300 Tonnen. Und das macht es so herausfordernd und dafür ist auch so großes Gerät dann erforderlich.
Für das Errichterschiff ist das Wattenmeer oder die Küste natürlich eine eigene Herausforderung, nicht? Ist es denn klar, dass der Turm nach Niedersachsen oder Bremen kommt?
Also wir haben natürlich den Wunsch, dass der Turm möglichst in seinem, ich nenne es jetzt mal, Biotop bleibt. Also das heißt, Wesermündung ist natürlich für uns sehr attraktiv, die Gegend dort. Wir wünschen uns, dass es weiter, wenn es geht, sicht- und erreichbar bleibt für die Menschen dort vor Ort. Einen anderen Standort würden wir nur dann favorisieren, wenn in dem Gebiet, was wir bevorzugen, keine Möglichkeiten gefunden werden können.
Gut, ich hatte Sie gerade unterbrochen bei der Auflistung der Kriterien, als es um das Errichterschiff ging. Es gibt noch weitere Kriterien, glaube ich.
Genau, es gibt noch ein drittes. Das sind also weitere technische, also bauordnungsrechtliche Voraussetzungen. Es muss ja ein Terrain sein, wo man überhaupt etwas hinbauen darf, ausnahmsweise. Wir würden uns wünschen, dass da auch eine gewisse Infrastruktur ist in der Form, dass es erreichbar ist, sei es durch öffentlichen Verkehr oder durch einen Parkplatz zumindest, dass man mit einem Shuttle die Besichtigungsmöglichkeiten erstellen könnte. Vielleicht würde man sich im Idealfall dort ganz nah ein kleines Gebäude vorstellen, wo man über die Geschichte des Leuchtturms berichten kann oder auch ganz pragmatische Dinge wie Toiletten und Ähnliches zur Verfügung stellen können würde. Das wäre sehr schön. Das sind die Kriterien, die im Augenblick die wesentlichen sind, die wir bei der Suche benennen. Das wird dann sehr stark aufgegliedert natürlich, aber erstmal sind das die Themenbereiche, die wir abprüfen.
Kommen für Orte, die darüber nachdenken, ob sie so einen Platz haben, Kosten auf oder übernimmt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz alle Kosten, die mit dem Transport verbunden sind?
Das ist tatsächlich eine Frage, die auch gestern gestellt wurde und die ich überhaupt gar nicht vorher mir durch den Kopf abgehen lassen. Das hat folgenden Grund. Für uns ist klar, dass dieser Transport sehr aufwendig wird und dass der Bund als Eigentümer und die Stiftung als Besitzer dafür verantwortlich sind. Und jetzt gibt es aber natürlich einen zweiten Bereich. Da, wo wir ihn aufrichten, wird ja irgendeine Form auch der Besichtigungsmöglichkeit bestehen. Und wir wünschen uns natürlich, dass derjenige, der diese touristischen Nutzen hat, sich vielleicht dahingehend beteiligt, dass er ein Terrain zur Verfügung stellt oder vielleicht auch die Aufgabe des Besichtigungsbetriebes übernimmt, so dass wir uns darauf konzentrieren können, die denkmalpflegerischen Aspekte, also die Wartung und den Bauunterhalt und auch vielleicht die wissenschaftliche Erforschung voranzutreiben und vor Ort eben die praktische Umsetzung eines Besichtigungstermins betrieben wird. Das wäre schön. Das müsste man dann im Einzelnen miteinander abstimmen.
Dann wird wohl wieder ein Leuchtturmwärter gesucht werden. Das ist ja ein sehr attraktiver Job, wie wir jetzt gesehen haben bei dem zu vergebenen Job auf Wangerooge. Gut, das sind die Kriterien, aber die Kriterien an sich sind sehr herausfordernd. Sie haben gerade gesagt, Wangerooge hat sich beworben, Bremerhaven hat sich mit verschiedenen Flächen beworben, die erfüllen alle nicht diese Kriterien, wie ich sie verstanden habe?
Also wir sind dort noch nicht 100% zufrieden. Wir haben zum Teil Nachbesserungsideen formuliert. Zum Beispiel ging es jetzt in einem Fall um die genaue Lage, wo wir gesagt haben, wenn man da noch mal deutlich mehr Richtung Wasser und Außenhafen käme, wäre es denkbar. Wir sind aber ja auch gestern angetreten, um einerseits mal zu sagen, wie komplex diese Suche ist, das haben wir ehrlich gesagt unterschätzt. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch, um weitere Impulse hinzubekommen, dass der ein oder andere vielleicht sagt, ach, einen solchen Standort habe ich vor Augen und schlage ihn vor. Und das passierte gestern auch tatsächlich schon. Man war sich über die Bezeichnung des Ortes nicht ganz einig. Der eine sagt, er heißt so, der andere so. Das recherchieren wir jetzt alles nochmal. Aber es scheint dort in der Umgebung noch aussichtsreiche Regionen zu geben, wo das denkbar wäre. Und das war für uns schon mal ein sehr schöner Erfolg der Veranstaltung, zu wissen, dass vielleicht da noch neue Kandidaten kommen. Das würde uns helfen und freuen.
Wen hatten Sie gestern Abend eingeladen nach Bremerhaven? Also die letzten Veranstaltungen fanden ja immer digital statt, aber gestern waren Sie vor Ort.
Genau, wir haben es tatsächlich über die Presse bekannt gegeben und haben dann aber auch bestimmte Bedarfsgruppen, wie natürlich den Förderverein, wie Besucher des Museums, wie Förderer der Stiftung, aber auch einfach in die breite Öffentlichkeit rein formuliert, wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen. Wir geben einen Sachstandsbericht, auch gerade für diejenigen, die die digitalen Formate nicht mitmachen konnten aus technischen Gründen oder weil es auch viel schöner ist, wenn man direkt miteinander redet und diskutieren kann.
Und wie viele Menschen sind gekommen?
Also ich schätze mal, dass es so 50 bis 60 Stück waren. Und sehr schön war, dass es doch gelungen ist, nochmal die Abfolge von der Bedrohung des Leuchtturms über die vielen Schritte bis zur Entscheidung, dass eine Umsetzung des Leuchtturms erforderlich ist, bis hin jetzt auch zu den komplexen Aspekten der Suche so zu transportieren, dass wir viel Verständnis bekommen haben. Denn es ist ja eine sehr fatale Lage. Sie haben ein Denkmal, was eigentlich ins Wasser gehört. Das ist der denkmalkonstituierende Grund gewesen, eben die Aufsetzung offshore, also im Wasser. Und jetzt muss man ihn wegnehmen und das braucht eine ganze Menge Erläuterung und auch Abstraktionsvermögen, das zu tun. Aber es ist die einzige Chance, den sichtbaren Teil eben diesen Schaft zukünftig zu bewahren, seine Lebensdauer fortzusetzen. Und ich glaube, diese Misere, die ist sehr klar geworden und das merkte man auch an den Fragen und Beiträgen der Anwesenden.
Der Förderverein hatte sich ja im vergangenen Jahr sehr kritisch geäußert und war im Grunde dagegen, den Leuchtturm an Land zu holen. Konnten Sie den inzwischen auch überzeugen?
Also wir haben uns ja immer sehr bemüht, den Förderverein auch in die Prozesse zu involvieren. Wir haben alle Gutachten öffentlich gemacht, zur Verfügung gestellt. Und es gab gestern keine einzige kritische oder gegenläufige Meinung, auch nicht vom Förderverein, der gut vertreten war und uns ja unglaublich hilft bei der Wartung und Pflege. Und wir hoffen auch sehr, dass es am neuen Standort wieder zu dieser guten Zusammenarbeit kommt.
Was glauben Sie, wie lange es dauert, bis ein Standort gefunden ist?
Also ich könnte mir vorstellen, dass die eigentliche Standortfindung jetzt im Jahresverlauf ermöglicht wird. Das hoffe ich zumindest sehr, denn wir leben ja schon auch ein bisschen in der kritischen Lage, dass die Wetterereignisse dem Leuchtturm unter Umständen auch bedrohlich werden können. Insofern setzen wir auf eine zeitnahe Entscheidung und auf zeitnahe Standorte. Es wird dann aber natürlich dauern, bis man alle Genehmigungsprozesse, die erforderliche Mittelakquise und so weiter umgesetzt hat, sodass wir immer noch denken, dass es bestimmt 2 bis 4 Jahre dauert, bis er dann am neuen Standort steht.
Ja, auch der Transport wird nochmal sehr herausfordernd, denke ich mir.
Ganz genau, man braucht ja die Verfügbarkeit der Errichterschiffe, die eigentlich ganz andere Dinge tun, als Leuchttürme durch die Gegend zu transportieren. Und das ist ein sehr komplexer Vorgang, der will gut begleitet und geplant sein. Wir haben ein gutes Ingenieurbüro aus Dresden, was das unterstützt. Insofern hoffen wir, dass wir das alles gut auf den Weg bekommen. Aber es ist auch eine hohe Verantwortung und wenn man so will, sowohl für den Leuchtturm wie auch für die begleitenden Fachleute ein historischer Moment.
Ja, das kann man wohl sagen. Was wird denn da vor Ort passieren? Denn wenn ich das richtig sehe, bleibt doch das eigentlich Monumentale und das eigentlich Besondere, das Caisson, die Gründung, weswegen dieser Leuchtturm Weltruhm erlang und weshalb es eben diese besondere Meisterleistung deutscher Ingenieure ist, das weltweit erste Offshore-Bauwerk, das bleibt doch draußen in der Nordsee im Meeresboden. Oder wird das auch abgetragen?
Nein, das ist so der Caisson. Das ist ein Teil, der ragt sogar am Ende noch aus dem Wasser raus. Der wird bleiben und es wird versucht werden, ihn so gut wie möglich zu konservieren. Also alles zu tun, dass er möglichst lange hält. Und es gibt dann eine Diskussion, die bei den Experten angestrebt wurde, dass man irgendein Symbol dort auch wieder hinbringt, was auf die Geschichte hinweist. Ja, also ganz pragmatisch gesehen könnte es ein riesen QR-Code sein, der da draufsteht und man kann dann sehen, wenn man draufklickt, was da Sache ist. Es könnte auch etwas Künstlerisches sein, wo man sagt, hier steht etwas, was den Leuchtturm, sagen wir mal, wenn man so will, ein bisschen sein Grabmal ist oder ähnliches. Also da sind, glaube ich, noch viel kreative Möglichkeiten vorhanden. Die haben wir aber zurückgestellt, weil es ja im Moment erstmal darum geht, den neuen Standort zu finden und das Vorhandene des Denkmals vor Ort dann auch abzusehen.
Aber da wird auch noch vor Ort was passieren. Interessant.
Ja, da wird was passieren, wie auch immer es dann sein wird. Das wird mit der Denkmalpflege natürlich sehr eng abgestimmt, aber da kann sich noch ein bisschen was an Ideen entwickeln, könnte ich mir vorstellen.
Wie geht es jetzt weiter für Sie? Was glauben Sie?
Also ich habe tatsächlich aus dem gestrigen Termin so ein bisschen die Hoffnung, die Hinweise, die kamen, die schienen interessant zu sein. Und das wäre ganz wunderbar. Und wir haben also uns direkt vereinbart, dass wir das jetzt präzisieren. Und ich werde auch relativ schnell, auch wenn ich jetzt gerade ganz ungünstig Richtung Dresden unterwegs bin, ich werde dann den schnellstmöglichen Termin mit den Verantwortlichen vor Ort vereinbaren und dann wieder in den Norden kommen, sodass wir das besprechen und abklopfen, um möglichst schnell Klarheit zu schaffen, ob ein solcher Standort denkbar ist.
Okay, und sobald der Standort klar ist, Herr Skudelny, dann verabreden wir uns einfach wieder zu einer weiteren Podcast-Folge.
Ja, da freue ich mich drüber, denn Sie haben ja jetzt den Prozess auch schon begleitet, wie das Schritt für Schritt weitergeht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man überhaupt versteht, dass das nicht nur einfach, ich nehme ihn weg und tue ihn woanders hin, sondern wie viele Aspekte damit verbunden sind. Und das hilft natürlich sehr fürs Verständnis der Zuhörer.
Ja, es gibt auch in diesem Podcast mehrere Folgen schon zum Leuchtturm Ruttersand. Es ist Folge 46 und 47 mit Manfred Benhoff vom Förderverein. Es gibt eine weitere Folge mit einem Herrn, der es tatsächlich geschafft hat, dort zu übernachten. Und er erzählt von diesem Erlebnis. Und es gibt 4 oder 5 Folgen über den Leuchtturm Ruttersand. Also von daher ist es ganz schön, wenn wir das ja auch weiter fortsetzen, solange bis der Leuchtturm an Land steht.
Sehr, sehr gerne machen.
Okay, Herr Skudelny, haben Sie eine gute Weiterfahrt.
Dankeschön.
Das war's für heute. Damit sind wir erstmal alle wieder auf dem aktuellen Stand. Und wenn du an der Küste wohnst und vielleicht einen geeigneten Platz für den Leuchtturm Roter Sand bei dir in der Nähe weißt, dann wende dich an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Auf deren Website gibt es viele Informationen über den Leuchtturm Roter Sand. Was auch immer du gerade machst, wo auch immer du gerade steckst, liebe Grüße, pass schön auf dich auf, dass du gesund bleibst und komm einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Tschüss. Das war der Nordsee-Podcast, moderiert und produziert von Bärbel Fenig.